Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwergkundgarten. Heute ist bei mir Finn Bode zu Gast und es soll über die Seaprides gehen. Hallo Finn.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist, glaube ich, schon ziemlich lange Züchter, ist das richtig?
Ja, ich bin eigentlich mit den Hühnern schon immer aufgewachsen und daher war es dann so, dass ich einfach das übernommen habe, mitgemacht habe.
Also ihr hattet schon in der Familie Hühner, oder?
Genau, also mein großer Bruder hatte dann schon Hühner, mein Vater hatte Hühner und andere Vögel, Wellensittiche, gezüchtet immer. Und dann bin ich da einfach so mit reingekommen.
Okay, wunderbar. Und ihr habt, also heute soll es ja um die Seaprides gehen. Und so, du züchtest Seaprides, aber auch noch andere, ich glaube Brahma oder was habt ihr noch?
Genau, wir züchten noch Brahmas und ich züchte auch noch japanische Legewachteln.
Aha, okay, gut. Die Seaprides, die sind ja sehr klein und die Brahmas sehr groß. Ist es Absicht, dass ihr so eine große und so eine kleine Rasse habt?
Nee, das ist alles so durch Zufall entstanden. Also zu den Brahmas sind wir mal über Zufall auf einer Kükenschau gestoßen. Da war es so, dass wir damals noch Zwergwelsamer hatten und wir wollten eine große Rasse haben, die die Zwergwelsamer ein bisschen ruhig hält, ein bisschen beruhigt. Da waren halt die Brahmas genau die richtigen. Und so kamen wir dann zu den Brahmas. Und zu den Seaprides bin ich gekommen durch einen Zuchtfreund. Der hat mir einfach mal auf einer Ausstellung ein 1-2 geschenkt. Da hatten wir nur noch die Brahmas und ich habe gesagt, ich will unbedingt wieder Zwerghühner. Und er meinte, hier komm, pack sie dir ein und nimm sie mit.
Welcher Farbschlag war das dann von den Seaprides oder welche habt ihr denn überhaupt?
Also damals war es die silberschwarz gesäumten und jetzt habe ich auch noch die goldschwarz gesäumten. Aber die habe ich eigentlich nur so ein bisschen nebenbei, weil das auf ein Club-Logo ist. Und genau, da ist es auf einer Ausstellung immer schön, wenn dann das Club-Logo in so einer Voliere sitzt.
Und ja gut, wo wir jetzt gerade bei den Farbschlägen sind, bevor wir jetzt die Rasse noch genauer vorstellen, dann bleiben wir vielleicht kurz bei den Farbschlägen. Ich habe gelesen, die Seaprides, die gibt es nur in den gesäumten Farbschlägen.
Das stimmt, das ist halt eine Besonderheit bei den Seaprides. Es gibt sie nur gesäumt.
Und ja, vielleicht, dann fangen wir doch hier mal an. Wie sehen denn die Seaprides überhaupt aus?
Wie schon gesagt, eigentlich relativ klein. Vom Eindruck her eher wie eine Taube von der Größe her. Und wie schon gesagt, immer gesäumt in den unterschiedlichen Farbschlägen. Ja, wie ist der Gesamteindruck noch? Relativ zierlich. Der Hahn ist halt auch hennfiedrig. Also es gibt keine Sicheln oder so, der sieht eigentlich aus wie die Henne, nur vom Kamm her ist er größer, dadurch erkennt man den Hahn.
Das liest man ja öfters, da steht dran, der Hahn ist hennfiedrig, das bedeutet einfach nur, dass es vom Federkleid sieht er den Hennen ähnlich.
Genau, er sieht vom Federkleid eigentlich identisch aus wie eine Henne. Der einzige Unterschied ist, dass der Schwanz ein bisschen größer ist, aber ansonsten sieht der Hahn genauso aus wie eine Henne, ein Ticken größer und wie gesagt, die Kehllappen, der Kamm ist deutlich ausgeprägter.
Und was würdest du denn sagen vom Optischen, was unterscheidet noch ein bisschen die Seaprides von anderen Hühnern oder ja, wie kann man sie da beschreiben?
Also durch das Federkleid, unterscheidet sie sehr stark zu den anderen, finde ich. Und von der Form her, sie sind halt sehr klein, sehr kompakt, treten sehr majestätisch auf.
So relativ aufrecht sind die, oder?
Genau, also die können relativ aufrecht stehen, wenn sie wollen. Es ist jetzt nicht so, dass der Rücken komplett abkippt, sondern sie stehen eigentlich vom Rücken her ziemlich waagerecht. Für die Zucht ist es bestmöglich, wenn der Rücken waagerecht ist.
Und dann habe ich auch gelesen, es gehört vielleicht auch ein bisschen zu der Haltung dazu, dass die Hähne auch sehr stolz sind und so ein bisschen auch so, ja, also, ja, oder beschreib du mal.
Ja, also die Hähne sind sehr stolz und dadurch, dass sie den Schwanz immer so ein bisschen auffächern, sieht das halt natürlich viel anders aus, als wenn der so eingezogen ist oder so. Das macht sie schon aus. So dieses stolzes Auftreten, relativ sicher sehen sie aus, wenn die dann im Garten stehen.
Wem würdest du denn jetzt überhaupt die Seaprides empfehlen?
Also ich würde jenen die Zipreis empfehlen, der sich ein bisschen mit Hühnern beschäftigen möchte. Es sind jetzt von der Legeleistung her, von dem Fleischansatz, braucht man sie nicht halten, da kommt nicht viel. Aber jeder, der in den Garten gehen möchte und sehen möchte, oh, das sind ja schöne Hühner, dafür sind das auf jeden Fall die richtigen.
Genau, weil sie so schön sind und so eher kleiner, dann genau wie du sagst, einfach für Leute, die schöne Tiere im Garten wollen, die Hühner möchten, aber die vielleicht auch nicht so viel Platz haben. Oder wie siehst du das? Brauchen die weniger Platz, weil sie klein sind? Oder würdest du sagen, doch, die möchten ja trotzdem, wie schätzt du das ein?
Also meine Erfahrung ist, dass sie gar nicht so viel Platz brauchen. Sie brauchen auf jeden Fall eine Voliere, weil sie können sehr gut fliegen, fast wie Tauben. Also wenn man sie draußen lässt, würden sie gerne oder auf einem Baum übernachten. Deswegen braucht man schon eine Voliere oder übernetztes Außengehege. Aber der Stall an sich muss nicht so groß sein. Sie sollten schon Platz haben, dass sie sich bewegen können, auch gerne fliegen können, aber der muss nicht riesig sein.
Und wer die jetzt bei sich im Garten halten möchte, also in einer Voliere, und muss jetzt aber nicht Angst haben, wenn der die jetzt mal rauslässt, dass die dann wegfliegen oder doch?
Also bei mir ist die Erfahrung, wenn ich dann mal die Voliere-Tür aufmache, kommen sie gerne raus auf den Rasen, fressen da ein bisschen, aber dann kriege ich sie immer mit Futter wieder zurück in die Voliere. Also mir ist es noch nicht passiert, dass sie wegfliegen, weil sie vom Wesen her sehr ruhig sind, sehr zutraulich.
Ah, das ist also auch interessant. Die sind dann zutraulich, die werden dann, können handsam werden oder wie sieht das aus?
Die werden relativ schnell handsam, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. So als Küken, Jungtier haben sie halt noch so dieses natürliche, ich nenne es immer Jungtierinstinkt, relativ schnell in die Ecke. Aber sobald sie anfangen zu legen oder so, dann werden sie sehr, sehr schnell zutraulich.
Die sind dann, wären dann auch was für Familien mit Kindern, oder?
Auf jeden Fall. Also ich hatte noch nie so einen richtig aggressiven Hahn in der Zucht, wenn sie gerade in den Stämmen sitzen, wird der ein oder andere Hahn dann mal ein bisschen aggressiv, aber dann nimmt man den einmal auf den Arm, streichelt den und dann ist wieder gut.
Ja, wobei, wenn die Hähne, dadurch, dass die ja sehr klein sind, ist es natürlich, denke ich mal, was anderes, wenn ein da jetzt ein Brahmahahn anfliegen würde, wie so ein kleiner Seabright-Hahn.
Auf jeden Fall. Also wenn so ein Zipreißhahn mal zuhackt oder so, dann tut das kurz weh, aber dann ist eigentlich auch wieder gut. Und wie gesagt, wenn man den dann mal wieder auf den Arm nimmt, dann hat man mindestens eine Woche wieder Ruhe. Das ist bei mir jetzt aktuell so, weil ich einen Stall habe, der ist auf Augenhöhe. Da fühlt er sich natürlich groß und stark und mein kann mich anzugreifen. Sobald er dann aber auf dem Boden sitzt, bei mir auf den Füßen, dann ist er automatisch
Ich
ruhiger.
habe jetzt auch gelesen, es ist gar nicht so einfach, die Seabrides mit einer anderen Rasse oder mit anderen Hühnern zusammenzuhalten, weil die eben sich dann so fühlen, als wären sie groß und sind dann klein oder hast du das schon mal ausprobiert oder was gehört von anderen, die zusammenhalten?
Also ich habe selber jahrelang federfüßige Zwerghühner gezüchtet. Das hat mit denen eigentlich immer gut funktioniert. Da gab es eigentlich nie Stress. Dann hatte ich auch zwischenzeitlich mal Seramas mit dabei. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass mit anderen Rassen dann teilweise ein bisschen Stress gibt. Ich selber habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Ich hatte auch mal zwei Seidenhuhnhennen dazwischen. Das hat eigentlich immer gut funktioniert.
Also wunderbar. Also mit anderen sehr kleinen Rassen klappt es dann gut. Oder wenn, so wie die Seidenhühner, die vielleicht auch ein bisschen gemütlicher sind, dann passt das auch gut.
Würde ich so unterschreiben. Also wie es dann mit anderen Rassen sind, die vielleicht ein bisschen wilder sind oder so, da kann ich selber noch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe auch schon gehört, dass sie teilweise anderen Rassen gegenüber ein bisschen aggressiv sind, aber das habe ich selber noch nicht gemacht, die Erfahrung.
Und wie sieht denn das aus? Werden die Seabrights brütig?
Ja, also sie sind jetzt nicht die besten Brüter bei mir, aber schon ab und zu, dass sie dann mal gerne brüten. Eine Glucke habe ich eigentlich immer pro Jahr, eine bis zwei. Die dürfen dann auch gerne mal brüten, ziehen dann auch ihre Küken ganz gut auf. Also sind auch gute Glucken.
Und wie ist es dann mit der Empfindlichkeit der Küken? Wie ist da die Frohwüchsigkeit?
Also sie sind sehr empfindlich. Nicht nur als Küken, auch als erwachsenes Tier sind sie immer relativ empfindlich. Da muss man sich dann auch schon ein bisschen beschäftigen, was füttert man, wie kann man sie fit halten, wie kann man Krankheiten vorbeugen. Also es sind jetzt auch keine Hühner, die man in den Garten setzt, einmal am Tag füttert, einmal am Tag Wasser gibt. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Man muss sich da schon ein bisschen beschäftigen und ein bisschen zufüttern. Aber als Küken sind sie gerade für Kokzidose sehr empfindlich, aber da kann man ja impfen gehen und dann geht das eigentlich immer.
Gegen Kokzidien und dann habe ich gelesen, auch Marek sollte man die Seabrights impfen. Was ist denn da deine Erfahrung?
Ich impfe ab und zu gegen Marek, also es kommt immer drauf an, ob ich noch jemand finde, der mitimpft und wann ich brüte. Wenn ich impfen kann, dann impfe ich eigentlich grundsätzlich, aber ich habe auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass mir alle an Marek umgekippt sind.
Da müssen wir vielleicht auch, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, weil ich das nämlich jetzt auch gut finde, du sagst, du impfst mal, du impfst nicht. Da gilt ja auch dieses bei Nicht-Impfer sagen, nee, wenn man einmal impft, muss man immer impfen, dann werden die anderen angesteckt, aber das stimmt gar nicht. Also man kann impfen und man kann nicht impfen und die geimpften Tiere übertragen keine Krankheit an die anderen, oder?
Nee, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also ich hatte, wo ich mir die Bramas geholt hatte, da hatte ich dann leider meinen ganzen Bestand Zwergwellensommer an Marek verloren. Die Bramas waren aber gegen Marek geimpft, die haben es überlebt. Aber wie gesagt, die ungeimpften Tiere leider nicht. Aber ansonsten, wenn ich jetzt mal eine Brut impfe und eine nicht, dann habe ich nicht unbedingt Marek automatisch drin.
Genau, also wir impfen unsere Kunstbrut immer und die Naturbrut nicht und haben da jetzt auch keine Fälle oder irgendwas. Also genau, oder man holt sich geimpfte Tiere und tut die zu nicht geimpften. Also genau, da haben wir jetzt keine Probleme.
Nee, die Impfung schützt das Tier, aber nicht die anderen oder steckt die anderen
Genau.
Tiere nicht an. So ist meine Erfahrung.
Das heißt aber, die Naturbrut, die kann man ja ohnehin nicht impfen. Da hast du jetzt aber keine schlechteren Ergebnisse bei den Küken, die überleben oder die als jetzt bei der Kunstbrut oder wie sieht es da aus?
Nee, da ist eigentlich das genauso. Also Verlust hat man ja leider immer, ist ja ein bisschen Natur. Aber so grundsätzlich ist da das genauso wie bei der Naturbrut.
Und wie ist es dann beim Schlupf oder bei der Befruchtung? Wie sieht es da aus?
Also da muss man sich, wie gesagt, viel mit Futter beschäftigen. Wie hält man sie? Also ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich gute Ergebnisse habe. Aber jetzt so die letzten 2, 3 Jahre läuft es bei mir richtig gut, was die Befruchtung angeht. Der Schlupf ist leider bei den Zebras nicht immer so gut. Aber der ist immer noch okay bei mir.
Und wenn du jetzt sagst, du gibst dir da mit dem Futter auch viel Mühe, was fütterst du den Tieren?
Das kommt bei mir immer drauf an, an welches Futter ich so gut drankomme. Ich habe jetzt in direkter Nähe keinen Futterhändler, wo ich alles mir besorgen kann. Deswegen muss ich immer mal gucken, wo komme ich hin. Wenn ich drankomme, fütter ich am liebsten Alfana. Das ist sehr vitaminreich. Das riecht man auch gleich schon, wenn man da den Sack aufmacht, dass da sehr viele Kräuter und so dazwischen sind. Ansonsten fütter ich auch gerne mal Mifuma, Deuker, so die namhaften Futtermarken, die man hier so in Deutschland kennt.
Das heißt, die Küken, die kriegen dann wahrscheinlich, wobei die sind ja so klein, die sind wahrscheinlich, die können keine Pellets fressen, nehme ich an. Die kriegen dann so Kükenbrösel oder was kriegen die?
Also ich mache meistens so, dass ich mir das Kükenkorn kaufe, das gepresste, und die ersten Tage mache ich das nochmal durch eine Kaffeemühle klein und dann werden die Stücken immer größer. Tatsächlich habe ich aber bei dem Zielpreis die ersten Tage gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Wachtelkükenkorn fütter. Dadurch, das ist ja nochmal proteinreicher und so, dadurch werden sie relativ schnell fit und groß, und dann steige ich dann nach und nach, nach den ersten paar Tagen, nach einer Woche, auf normales Kükenkorn um.
Wobei das Wachtel, also wahrscheinlich für Wachtelküken, das ist ja dann noch proteinhaltiger wie das für Hühner, oder?
Genau, das ist sehr proteinreich, auch sehr kalziumreich, weil die Wachteln haben natürlich einen viel, viel schnelleren Wachstum als ein Huhn. Die sind ja nach knapp 4 Wochen schon fast ausgewachsen. Ein Ziehpreis ist ja nicht viel größer und braucht aber schon deutlich länger. Aber so meine Erfahrung ist, dass es sehr energiereich ist, ein gutes Wachtelkükenkorn, und es ist halt für die Zielpreis halt die perfekte Größe auch. Und da habe ich, wie gesagt, die letzten Jahre gute Erfahrungen gemacht, wenn ich das die ersten Tage fütter und dann erst auf Hühner Kükenkorn umsteige.
Und wie ist denn das später? Kriegen die dann normales Hühnerfutter oder ein Zwerghuhnfutter? Was kriegen dann die Seabreds später?
Also bei mir kriegen sie meistens normales Hühnerfutter. Aber ich beschäftige mich, wie gesagt, auch viel mit dem Futter. Ich mische dann viel Getreide unter, den ich von Landwirten hier bei uns aus der Ecke bekomme. Ich im Sommer, im Frühling und so pflücke ich dann viele Brennnesseln, schneide die klein und fütter die dann unter das normale Hühnerfutter, dass die da ein bisschen Vitamine haben.
Ja, das machen wir auch. Also Karotten und Brennnessel und auch Eier kriegen die bei uns, also die Küken und dann oft auch die Großen mit, wenn Kükenzeit ist.
Genau, so
Ja,
mache ich das
wunderbar.
auch.
Und aber dann sagst du, die Körner, die sind dann nicht zu groß für die oder die kriegen sie dann geschrotet, also von dem normalen Hühnerfutter, weil die Seabreads ja doch relativ klein sind.
Also beim Weizen funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Mais kriegen sie immer so geschrotet, und Hafer, Gerste und so, die wird dann auch entweder geschrotet oder gerne auch gekeimt. Also ich keime ganz viel Futter auf und verfütter das
Na
dann
gut,
gekeimt.
okay. Ja, nee, das ist nämlich für solche Tipps ist man ja immer dankbar. Genau. Wunderbar. Und auf welchem Einstreu ziehst du dann deine Küken groß und haben die dann auch die ersten Tage keinen Einstreu nach dem Schlupf?
Also die ersten Tage sitzen sie bei mir am meisten auf Wellpappe. Mein Vater arbeitet in einer Papierfirma und kommt dadurch immer gut an Wellpappe dran. Da haben sie nämlich einen relativ festen Stand, ist leicht zu reinigen. Und danach setze ich sie meistens auf Sand oder auch geschrotetes Stroh.
Nee, weil ich denke, gerade diese Unterlage oder Einstreu ist auch wichtig, weil ich denke, gerade wenn so ganz kleine Küken da was davon fressen, ist das eben was anderes, wie wenn das vielleicht eine größere Rasse ist. Also die sind ja auch unterschiedlich empfindlich und wenn die eben empfindlich sind, dann muss man schon am Anfang auf jeden Fall darauf achten, dass die das Einstreu nicht fressen können. Und wenn es denn dann später Sand ist, wäre es ja dann nicht schlimm, wenn sie da was von fressen. Genau.
Ja, da muss man ja allgemein drauf aufpassen, dass sie am besten die ersten Tage nur Futter fressen und auch gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt groß das Einstreu zu fressen, weil da ist ja das Problem, dass sie dann ein Sättigungsgefühl bekommen, aber keine Nährstoffe in den Körper reinbekommen.
In den ersten Tagen machen wir das ohnehin so. Und dann danach, wenn man dann aufs Einstreu umsteigt, da muss man dann halt auch gucken, dass man dann da das Richtige noch nimmt. Weil am Anfang sind sie eben empfindlich, ja. Dann haben wir ja schon angesprochen, das ist ja eher eine Zierrasse. Was legen die an Eier und wie groß sind die?
Also die Eier sind relativ klein. Je nach Alter werden die halt auch größer, wie bei jedem Huhn eigentlich. Im Standard steht, glaube, dass sie so 90 Eier im Jahr legen. Das kommt auch so gut hin. Also so 40 bis 100 Eier, würde ich sagen, legen sie pro Jahr.
Und wie groß sind die?
Das Eiergewicht liegt so bei 30 Gramm im Durchschnitt. Bei älteren Hennen wird es auch mal ein bisschen mehr sein. Bei jüngeren Hennen ist es gerne auch mal ein bisschen weniger, also im Durchschnitt 30
Wobei
Gramm.
30 Gramm ist natürlich klein, klar, aber für so ein kleines Huhn ist es wiederum im Verhältnis nicht so klein, also wenn man das so sieht. Genau.
Nee, das ist eigentlich recht ordentlich, das Ei für die Körpergröße.
Und dann hast du gemeint, also gut, die Küken oder generell sind die Hühner schon ein bisschen empfindlicher. Das heißt, brauchen sie im Stall eine zusätzliche Wärmequelle, wenn sie erwachsen sind, oder wie ist es da?
Davon würde ich grundsätzlich eigentlich eher abraten, weil sie sich dadurch, also alle Hühner sehr schnell eigentlich immer erkälten, wenn sie aus dem Warmen in den Kalten gehen oder so. Die Sache ist bei den Ziehpreis nur, dass sie einen sehr zugfesten Stall haben müssen. Also da darf kein Zug drin herrschen. Dadurch sind sie sehr schnell erkältet und bei der Körpergröße sind sie da auch nicht so robust, dass sie das leicht wegstecken. Aber auch Minusgrade oder so macht denen eigentlich nichts aus, solange sie trocken und windstill sitzen.
Okay, das ist ja dann auch schon mal wichtig und gute Information. Das heißt, man kann die ganz normal im Stall draußen halten und muss jetzt keinen Strom da haben und den Stall beheizen, sondern es soll einfach windgeschützt sein und dann das halten sie dann schon aus.
Genau, am besten auch eine auslaufende Ecke schaffen, wo sie windstill sitzen. Am besten auch einen trockenen Außenbereich haben. Ich gucke immer, wie das Wetter ist. Wenn es regnerisch, windig ist, dann lasse ich sie auch gerne lieber im Stall, als sie rauszulassen. Aber ansonsten kann man sie auch gerne bei Schnee rauslassen. Wie gesagt, die Minusgrade machen denen eigentlich wenig aus.
Und ich denke mal, so feuchter Wind und Kälte noch dazu, das finden die wenigsten Hühner gut. Und ich habe sogar mal mit einem Weindottenzüchter gesprochen, der lässt die gar nicht bei Nässe raus, wobei ich das dann, da sind unsere schon draußen. Also, aber genau, ich finde es wichtig, gut, wenn man weiß, die sind ein bisschen empfindlicher, dann achtet man dann drauf. Aber solange man die ganz normal wie alle Hühner halten kann, ohne dass man da jetzt noch achten muss, dass man da jetzt draußen Strom hat und den Stall beheizt, dann ist das doch eigentlich wunderbar. Gut.
Ja, da kann man eigentlich, muss man keine Rücksicht drauf nehmen, das schaffen sie eigentlich. Ich habe im Winter auch gerne ziemlich viel auf einen Haufen, dass sie sich auch gegenseitig wärmen können, aber ansonsten braucht man da gar nicht so viel drauf achten.
Kannst du uns auch noch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ein bisschen was über die Geschichte erzählen, oder?
Nein, also so eingelesen habe ich mich in die Geschichte der Ziehpreis noch nicht, aber der Züchter Sir John Sebright aus England, der hat sie vor einigen Jahrhunderten, glaube ich, erzüchtet in England. Und ja, da ist auch nicht unbedingt bekannt, welche Rassen so mit drin stecken. Es wird vermutet, dass Paduda mit drin sind, die dann auch ausschlaggebend für die Säumung waren. Hamburger Silberlack wird vermutet, also die Zwerge, dass die mit drin stecken. Es wird auch vermutet, dass so ein bisschen kämpferisches Gen drin ist, gerade bei den Goldenen bemerkt man das auch, die sind deutlich wilder als die Silbernen und dann haben die sich halt als Schönheitshühner über die Jahre dann in Europa und auf der Rest der Welt verbreitet und der Züchter Sir John Sebright, der wird halt bis heute auch noch sehr geehrt im Sonderverein, also da wird eigentlich auch jeder Geburtstag von ihnen noch groß gefeiert.
Ja, also die sind ja auch schon also ziemlich zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Also es ist schon eine alte Urzwergrasse, muss man ja sagen, genau.
Genau, also es sind ja Urzwerge, richtige Zwerge, also es gibt keine große Variante davon.
Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, jetzt haben wir die so ziemlich beschrieben für Hobbyhalter, die sie jetzt vielleicht einfach gerne im Garten halten würden, wo sie sich also sehr eignen würden, weil sie nicht so viel Platz brauchen, weil sie eigentlich auch recht zahm werden und natürlich sehr hübsch aussehen. Wie sieht es jetzt aus, wenn man jetzt vom züchterischen Aspekt guckt? Gibt es da besondere Herausforderungen bei dieser Rasse?
Ja, also wie schon erwähnt, ist das nicht unbedingt die einfachste Rasse, was die Empfindlichkeit angeht. Gerade bei den Küken haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die da eigentlich relativ empfindlich sind. Und sie sind sehr vielseitig in der Zucht. Also man muss auf sehr viele Aspekte drauf achten. Auf die Form muss man achten, auf die Säumung muss man achten, auf den Kamm muss man achten. Also es gibt da sehr viele Aspekte, wo man drauf achten muss, was die Zucht auch nicht so einfach macht.
Bist du im Sonderverein?
Ja, ich bin eigentlich sofort, nachdem ich die Ziehpreis bekommen habe, glaube das nächste Jahr oder sogar im selben Jahr, bin ich dann direkt im Sonderverein eingetreten. Da gab es gerade das Angebot, werde Mitglied und erhalte 10 Bruteier kostenlos. Und dadurch bin ich halt auch sofort aufmerksam geworden. Der Sonderverein ist auch sehr aktiv. Also ich wüsste gar nicht, ob ich ohne den Sonderverein diese Rasse noch züchten würde. Aber die Gemeinschaft, die hinter einem da steht, die ist sehr, sehr gut. Und so macht dann auch das Züchten richtig Spaß. Man hat keine Probleme, irgendwie mal neue Zuchttiere zu bekommen. Oder wenn mal eine Brut nicht läuft, dann weiß man eigentlich im Sonderverein, wenn man Mitglied ist, kriegt man sehr kostengünstig sehr gute Zuchttiere dann zum Züchten.
Ah ja, wunderbar, gut. Also dann kann man, wenn man jetzt Interesse an der Rasse hat und die züchten möchte, kann man sich an Sonderverein wenden und generell, also wenn jetzt man die jetzt nur für einen Garten möchte, dann ist es doch trotzdem so, oder dass die Züchter mal ab und an auch Hühner abgeben, die jetzt für die Ausstellungszucht oder generell für die Zucht weniger geeignet sind?
Ja, also wie schon gesagt, es gibt immer viele Aspekte, auf die man achten muss. Dadurch gibt es halt auch relativ viel Ausschuss bei denen, der dann gerne an Hobbyhalter abgegeben wird. Zwar dann teilweise nicht so kostengünstig, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde, das sind sie auch mehr als wert, weil die Aufzucht, wie gesagt, nicht so einfach ist. Es sind keine Hühner, die man täglich füttert und dann hochgeht, ins Bett legt sich und dann ist alles gut, sondern man muss sich damit schon sehr beschäftigen, weshalb ich den Preis dann auch gerechtfertigt finde.
Wobei generell finde ich, wird Rassegeflügel von viel zu vielen Züchtern viel zu günstig hergegeben, weil es ist ja auch bei anderen Rassen so, wie viele muss man dann da großziehen, bis man dann Hennen abgeben kann. Also muss man ja die ganzen Hähne mit hochziehen, die dann keiner haben will. Und wenn man die jetzt hochwertig ernährt und denen alles bietet, dann ist es ja auch ein sehr großer Zeitaufwand und das Futter ist auch teuer. Also deswegen finde ich das vollkommen gerechtfertigt, wenn man die nicht so günstig abgibt. Das kostet ja was. Also die Arbeit kann man gar nicht rechnen. Das ist ja auch ein Hobby und ist ja auch schön, aber auch finanziell.
Ja, das finde ich auch. Also ich mache sehr häufig die Erfahrung, dass sehr viele nicht bereit sind, unbedingt so einen Preis zu zahlen pro Tier. Aber ich finde, das sind die Tiere einfach wert. Man hat da so viel Arbeit reingesteckt, dass man halt die nicht verschenken möchte oder auch kann. Ich habe ja gerade als Jugendzüchter angefangen. Da hatte ich halt auch noch kein Einkommen. Das heißt, irgendwie musste ich ja die Tiere finanzieren. Klar haben mich meine Eltern da finanziell unterstützt. Aber es war halt immer schön, wenn man 3, 4 Tiere verkaufen konnte und wusste, jetzt kann ich das Futter zahlen.
Genau, das Futter muss man ja auch bezahlen, genau, und wenn das gerade so hochwertig ist und genau. Jetzt haben wir ja am Anfang darüber gesprochen, dass du praktisch aus einer Züchterfamilie kommst, damit aufgewachsen bist. Wie lange bist du denn jetzt schon Züchter?
Wie gesagt, ich bin halt mit aufgewachsen. So, ich weiß gar nicht, so diesen Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ab dem Zeitpunkt war ich wirklich Züchter, weil gerade so als kleiner Junge ist es ja so, dass man gar nicht so viel machen kann. Da haben meine Eltern oder mein Vater besonders viel dran gemacht, sie gefüttert, Wasser gegeben, weil ich es halt einfach noch nicht so konnte, wie das so als Kind ist. Aber ich glaube, ich bin in den Kleintierzuchtverein hier im Ort mit 6, 7 Jahren oder ja, doch so mit 6, 7 Jahren eingetreten und dann bin ich einfach mit aufgewachsen und habe immer mehr Verantwortung für meine Tiere übernommen.
Und dann hast du ja gesagt, hattet ihr erst die Welsummer, oder die Zwerg-Welsummer, die habt ihr jetzt nicht mehr, oder?
Nee, da war es ja dann leider so, dass wir uns die Bramas geholt haben und dann hatten die Welsommer leider die Marekkische Krankheit drin im Bestand. Da sind sie dann leider alle kaputt gegangen dran. Und dann hatten wir aber die Brahmas, die waren geimpft, die haben das einfach so überstanden. Dadurch kamen wir dann zu den Brahmas und ja, ein paar Jahre später kam dann die Zipreis mit auf den Hof.
Und die habt ihr dann jetzt mittlerweile schon viele Jahre und bei denen seid ihr auch geblieben, weil sie euch auch so gut gefallen, oder?
Ja, also wie gesagt, die Zipreis habe ich jetzt so knapp 10 Jahre, würde ich sagen. Genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber da bin ich dann halt dran geblieben, weil wie gesagt, der Sonderverein, also der Deutsche Zipreis-Club, wirklich dahinter steht, hinter Jugendzüchtervereinen, die unterstützen. Und so macht dann halt Züchten wirklich Spaß, wenn man halt wirklich diese Unterstützung von den erfahrenen, älteren Züchtern spürt. Und das motiviert einen und dann bleibt man auch in schlechten Phasen dran.
Und dann müssen wir dann natürlich jetzt noch ein bisschen warm. Und zwar zum einen, also die Seabrights, wie du vorhin auch gesagt hast, die gibt es ja in Anführungsstrichen nur in diesen gesäumten Farbschlägen. Und ich denke, gerade die gesäumte Farbschläge sind auch für Hobbyhalter was Besonderes, sehr interessant. Es ist einfach sehr schön. Und also wenn man mal die Seabrights anschauen möchte, also Fotos mal angucken, dann kann man das sicherlich auf den Seiten, denke ich mal, vom Sonderverein tun. Das verlinke ich dann auch noch unten in den Shownotes. Und aber bei dir ist es ja so, wie gesagt, wer jetzt die Brahmas sind jetzt nicht die größten Hühner, da gibt es ja welche, die sind noch größer. Ich glaube, die Jersey Giants sind, glaube ich, die allergrößten, aber ich denke,
Genau.
die Brahmas sind wahrscheinlich dann die zweitgrößten, oder? Wie?
Ja, also als ich sie mir damals geholt habe, galten sie auch noch als die größte Rasse der Welt. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil ich dann auch schon Seeramas mal hatte. Und dann mal gesagt, na, da hast du ja die größten Hühner und die kleinsten der Welt. Aber mittlerweile sind die anderen jetzt ein Ticken größer. Wer weiß, vielleicht waren sie das auch damals schon. Aber ja, die Brahmas, so die zweitgrößte Rasse der Welt.
Wobei die Brahmas, also finde ich auch sehr schön und beeindruckend. Und ich habe die mal, also schwarze Brahmas gesehen und die hatten dann auch Zwergschafe. Und da war der Unterschied war dann nicht sehr groß und sehr beeindruckend. Und wer jetzt also das mal sehen will, Fotos von den Brahmas und den Seabrights, die können auch auf deine Homepage gehen oder auf die Homepage deiner Familie. Vielleicht sagst du da noch die Adresse der Homepage und von Instagram.
Also meine Webseite heißt Bogeflügel-Schrägstrich Moor Jim Dufry. War habe ich mal in der Corona-Zeit habe ich die mir erstellt. Da hatte ich ein bisschen Langeweile, da hatte ich nichts zu tun und dadurch entstand dann so meine Internetseite, wo ich dann versuche,
Ja, die ist sehr schön, ja.
ja, da versuche ich so ein bisschen was über meine Rassen zu erzählen, paar Tipps zu geben. Genau, bei Facebook heiße ich eigentlich nur Bode, also bo.de und auf Instagram heiße ich bodes-geflügelzucht-moor. Genau, das ist alles so ein bisschen während Corona passiert. Ich fotografiere eigentlich gerne und da bieten sich halt die Hühner, die Wachteln sehr gut als Models an und so entstand das dann auch alles so ein bisschen.
Ja, wunderbar, genau. Also wer da dann nochmal nachgucken will, das tue ich alles unten in den Shownotes verlinken. Und dann kann man zu jetzt dem Podcast auch noch Fotos angucken. Okay, wunderbar. Und dann haben wir ja vorhin schon über einen Sonderverein gesprochen. Weißt du da die Internetadresse?
Beim Sonderverein heißt die Webseite wp.ziepreis.de. Die wird auch sehr viel geführt, also da ist sehr aktiv die Seite, sehr informativ. Da findet man eigentlich Kontakte, den Standard, Tipps. Da findet man, wie gesagt, sehr viele Informationen. Wenn man mal Interesse hat, da nachzugucken, ist sie sehr, sehr empfehlenswert. Und dann gibt es auch noch die Facebook-Gruppe Deutscher Ziehpreisclub und Freunde der Ziehpreiszucht. Die ist auch sehr aktiv. Wenn man da mal eine Frage reinstellt, kriegt man eigentlich auch immer relativ schnell eine Antwort. Da werden auch dann gerne mal Bruteier angeboten oder Tiere angeboten. Genau.
Dann freue ich mich sehr, dass du dabei warst heute, dass ich diese Gelegenheit hatte. Ich habe jetzt ja schon mit einigen Zwerghuhnzüchtern gesprochen und freue mich natürlich immer, wenn ich da eine neue Rasse vorstellen kann. Und jede Rasse hat ja so ihre Besonderheiten. Und bei den Zeebrights fand ich das jetzt auch besonders schön, dass die dabei sind, weil das eben auch eine Urzwergrasse ist.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr besonders.
Also wunderbar. Und dadurch, dass du uns jetzt hier ja auch einige, genau, zum einen die Tipps direkt von dir zur Aufzucht und zur Haltung und andererseits tatsächlich hoffen wir natürlich, dass jetzt Interessenten vielleicht auch dann eben durch den Sonderverein über Facebook, was auch immer, sich informieren und vielleicht dann auch Tiere aufnehmen oder Tiere züchten. Und ah, das weiß ich jetzt gar nicht genau, da habe ich jetzt auch selbst gar nicht nachgedacht. Schaut, wie ist denn das? Weißt du das? Wie selten sind die so in Deutschland?
Also sie sind gar nicht so selten. Also es gibt schon sehr viele Züchter, aber ich habe das Gefühl, so im Hobbybereich, weil sie ja von der Zucht relativ schwierig sind, findet man sie eher weniger. Da kann ich vielleicht auch noch mal den Tipp geben, wenn man bei Kleinanzeigen so durchguckt, sind auch sehr viele also Mixhühner, die als Rassehühner angeboten werden. Da würde ich auch gerade bei den Ziehpreis weiß ich das, dass da sehr viel Mixe als reinrassig verkauft werden. Da würde ich dann auch wirklich drauf achten. Das ist einfach schade, wenn man viel Geld ausgibt und am Ende dann ein Mixhuhn hat. Das ist vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber wenn man unbedingt Ziehpreis haben möchte, dann ist das einfach schade. Daher würde ich nochmal den Tipp geben, sich da gut zu informieren. Wie erkenne ich Ziehpreis? Was ist untypisch für einen Ziehpreis? Genau.
Das ist ein sehr wichtiger Tipp, weil das finde ich dann auch nicht fair. Das ist das eine, ob ist bei uns jetzt auch schon in der Naturbrut vorgekommen, ob man jetzt einen Mix hat und sagt, ja, der gefällt mir jetzt, darf bei mir im Garten bleiben. Oder man sucht jetzt speziell eine bestimmte Rasse und interessiert sich eben für diese, möchte genau diese Rasse haben und vielleicht sogar mit der züchten und jemand verkauft einem das Rassetier, eben kein Rassetier und ein Mix, das ist natürlich dann nicht schön. Ja, genau, noch ein guter Tipp.
Aber das kann ich wirklich bei allen Rassen, glaube ich, empfehlen, sich da vorher zu informieren, wie erkenne ich die Rasse, was ist untypisch. Weil gerade wenn ich jetzt so bei meinen Rassen, bei Kleinanzeigen schaue, gibt es das leider viel zu häufig und ich habe auch schon sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass dann Hobbyhalter zu mir kamen, Bilder von ihren Tieren gezeigt haben und ich dann sagen musste, tut mir leid, nach dem Bild sieht es aber nicht nach einem Ziehpreis, nicht nach einem Brahma aus. Ich denke, das ist eher ein Mix. Also ich habe nichts gegen Mixe, so ist es ja nicht. Das können ja auch wunderschöne Hühner sein, aber es ist halt, wie gesagt, sehr ärgerlich, wenn man halt auf eine Rasse pocht, die gerne halten möchte, die vielleicht sogar wirklich züchten möchte und sich dann leider Mixe kauft, weil irgendeiner die als reinrassige Ziehpreis angeboten hat. Finde ich, ist das immer sehr ärgerlich und auch blöd.
Ja, das stimmt. Also gut, aber jetzt haben wir ja genügend Tipps erfahren, um das hoffentlich zu verhindern. Und zur Not kann man ja dann noch, ja, vorm Kauf dann vielleicht sogar nachfragen, sind das jetzt wirklich reinrassige Sebrights, Brahmas oder sonst was und sich an den jeweiligen Sonderverein wenden. Genau.
Genau, also der Sonderverein hilft da bestimmt gut weiter. Ansonsten kann man mich auch jederzeit anschreiben, wenn man irgendwelche Fragen noch hat, irgendwelche Tipps gern hätte. Da bin ich immer hilfsbereit und versuche da die Leute zu unterstützen, so gut ich das kann.
Wunderbar, das freut uns. Also, dann danke ich dir für das Gespräch und hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
Gerne und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Ha